Wohlstand für alle.
Literatur. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Heute sprechen wir über das Drama Die Weber von Gerhard Hauptmann. Dieses Drama wird manchen im Schulunterricht schon untergekommen sein. Wahrscheinlich werden sehr viele von Hauptmann die Novelle Bahnwärter Thiel kennen oder auch die ein oder anderen Dramen, die er noch geschrieben hat. Denn Gerhard Hauptmann war ein sehr produktiver Autor, der lange lebte, nämlich von 1862 bis 1946. Wir haben es hier mit einem frühen Werk zu tun, das mit ein paar anderen tatsächlich den Durchbruch für Hauptmann darstellte. Hauptmann ist ein Vertreter des Naturalismus und des sozialen Dramas. Das heißt, er wollte nicht romantisch erzählen, er ist auch keiner, der sagt, ich gehe nochmal zurück zur Weimarer Klassik, sondern er sieht, dass man die Wirklichkeit möglichst wirklichkeitsgetreu abbilden sollte. Wir haben ja schon uns mit dem Naturalismus hin und wieder beschäftigt in Romanen, jetzt hier in Form des Dramas, und das soziale Drama, das dann aus seiner Feder fließt, das ist eines, das versucht, ja, eine neue Form von Tragikfähigkeit zu etablieren. Denn wir kennen es, dass da zunächst einmal die Königsdramen sind, wir denken an Shakespeare, dann sind da bürgerliche Trauerspiele, zum Beispiel Emilia Galotti oder Miss Sarah Sampson von Lessing. Und dann ist die Frage, wie bekommt man eigentlich auch die, sagen wir, einfachen Leute, die Arbeiter, die Arbeitslosen, die Ganoven, die Diebe, die Hausfrauen, wie bekommt man die eigentlich tragikfähig? Vielleicht in der Possenkomödie waren sie schon immer präsent, aber neigen oder taugen sie auch zur Tragödie? Das ist eine Frage, die Hauptmann mit Ja beantwortet. Das alles ist möglich. Er beschäftigt sich mit den unteren Schichten oder mit der Arbeiterklasse, könnte man marxistisch sagen. Und das tut er von Anfang an. Da ist zum Beispiel sein Drama Vor Sonnenaufgang. Da sind später Dramen wie Die Ratten, das auf einem Dachboden spielt. Da geht es um Kinder, eheliche, uneheliche. Es gibt das Stück Der Biberpelz, da wird es darum gehen, dass ein Pelz gestohlen wird, dass da Holzdiebe sind, Holzdiebstahl kommt auch immer wieder vor. Und was Hauptmann tut, ist, sich die Wirklichkeit anzusehen, zu studieren, auch Studien hinzuzunehmen, historische Dokumente zu rezipieren und daraus Dramen oder auch, wie zum Beispiel im Falle von Der Biberpelz, Komödien zu machen. Hauptmann ist also ein Autor mit einer sozialen Ausrichtung, aber wir können jetzt nicht sogleich sagen, dass es ein linker Autor ist, denn Hauptmann trommelte durchaus für den Ersten Weltkrieg und er war auch derjenige, der sich 1933 einer Loyalitätsbekundung für Hitler, für die Machtergreifung anschloss. Er versuchte auch Mitglied zu werden, dann der NSDAP, das wurde allerdings abgelehnt. Er jubelte aber, als Österreich angeschlossen wurde an Deutschland, in seinem Tagebuch war zu lesen: Ich muss endlich diese sentimentale Judenfrage für mich ganz und gar abtun. Es stehen wichtigere, höhere deutsche Dinge auf dem Spiel und man spürt Größe und Kraft der Organisation. Hauptmann hat zuvor, wenn auch nicht öffentlich, immer wieder den Antisemitismus der Nazis kritisiert, aber das lässt er dann beiseite und findet durchaus Gefallen an dieser neuen Herrschaft. Wir haben es also mit einem, ja, politisch sehr uneindeutigen Charakter zu tun über die Jahrzehnte hinweg. Aber wir haben es hier mit einem frühen Stück zu tun, das Anfang der 90er Jahre im 19. Jahrhundert uraufgeführt wird und das auch eine heikle Zensurgeschichte hatte, denn es war gar nicht so einfach, dass da ein Stück über einen brutalen Weberaufstand in Berlin auf die Bühne kommt.
Ja, und wir haben es hier mit einem Stück zu tun, das für den Autor durchaus eine persönliche Bedeutung hatte. Gerd Hauptmann hat dieses Drama seinem Vater Robert Hauptmann gewidmet, denn dies ist eine Geschichte, die in der Familie weitergegeben worden ist, weitererzählt worden ist. Seine Familie stammte nämlich ursprünglich aus Schlesien, wo es 1844 einen Weberaufstand gab, der in die Geschichte eingegangen ist. Und ich glaube, wir sollten jetzt nicht einfach nur gucken, ist das eine akkurate Nacherzählung dieser Geschichte, denn dieses Drama leistet deutlich mehr. Es ist eigentlich ein ideologiekritisches Drama, das uns in 5 Szenen, also auch in 5 Akten, eine gesellschaftliche Veränderung zeigt. Wir sehen hier ein Dorf, in dem die meisten Menschen Weber sind, und diese Leute sind Heimarbeiter, wie es sie ja im Frühkapitalismus häufig gab. Das heißt, diese Menschen arbeiten nicht in der Fabrik, sondern sie arbeiten von zu Hause für einen Unternehmer, der ihnen das Arbeitsmaterial gibt. Und sie nehmen es damit nach Hause, sie weben es dort und dann müssen sie gucken, ob es sich auf dem Markt bewährt, ob es diesem Kapitalisten denn taugt und wie viel es ihm tatsächlich wert ist. Das heißt, wir haben ja einen täglichen Kampf ums Überleben. Diese Menschen leben in bitterster Armut und so beginnt auch das Drama, dass wir diese Armut präsentiert bekommen. Im ersten Akt sehen wir, wie sich eine große Weberschar anstellt, um abmessen zu lassen, was sie an Ware produziert haben und um ihren Lohn entgegenzunehmen. Und in den folgenden Akten blicken wir in verschiedene Familien rein, die in bitterster Armut leben und ihr Leid klagen. Aber wir blicken auch in die gesellschaftlichen Begegnungen rein. Das heißt, wir haben teilweise Szenen, die spielen im Wohnzimmer der Armen. Wir haben aber auch Szenen, die spielen in der Kneipe oder eben im Salon der Reichen. Und so wird ein großes Panorama aufgezeichnet einer Gesellschaft, die sich immer mehr erhitzt. Diese Weber wollen sich nämlich irgendwann nicht mehr ihr Elend einfach nur bieten lassen. Nein, sie blasen zum Sturm gegen diese Ordnung, auch wenn sie gar nicht so richtig wissen, worin diese Ordnung besteht. Und am Ende entlädt sich dann diese Wut in einem schier unglaublichen, gewalttätigen Volkszorn, dessen Ausgang offen gelassen wird.
Wenn wir über Emile Zola sprachen, über das Paradies der Damen und Germinal, dann ist uns schon aufgefallen, wie gründlich das recherchiert war, um zu wissen, wie funktioniert eigentlich die Arbeit zum Beispiel der Angestellten in einem Kaufhaus, wie ist es dort unten unter Tage arbeiten zu müssen, was sind so die Konflikte, die alltäglich ausgetragen werden. Zola hat das natürlich auch anhand von Materialien studiert und das tut Gerhard Hauptmann auch. Er beschäftigt sich mit dem historischen Zustand. Er hat dort Schriften, die er konsultieren kann, die er zum Teil auch direkt übernimmt. Es gibt auch ein Weberlied, ein Aufstandslied, das hier zitiert wird und das gab es auch tatsächlich so. Das ist also nicht eines, das Hauptmann sich ersonnen hat. Und all das führte auch dazu, dass wir es mit einem politisch brisanten Stück zu tun haben. Ich habe es schon angedeutet, da gibt es eine lange Zensurgeschichte, auf die wir jetzt nicht eingehen. Es hat jedenfalls ein paar Jahre gedauert, bis es dann tatsächlich uraufgeführt werden konnte. Diese Uraufführung war immens erfolgreich. In unserer Folge zu Heinrich Mann haben wir schon von dieser Uraufführung berichtet. Denn die wird persifliert von Heinrich Mann in seinem Roman Im Schlaraffenland dargestellt. Interessant ist nun, dass der Sozialist Franz Mehring ganz klar das klassenkämpferische Potenzial herausstellte und genau diese Mehring-Kritik, die positive an diesem Stück, hat dann der Polizeipräsident vorgetragen als Begründung dafür, dass man dieses Stück nicht aufführen sollte. Er sagte nämlich, dass dieses Stück die Staats- und Gesellschaftsordnung von 1844 nicht nur zeige, sondern diese bestehe ja noch immer. Und das Publikum werde, wenn ein solches Stück aufgeführt würde, seine Verhältnisse wiedererkennen und am Ende auch zum Aufstand übergehen. Und deshalb sei es gefährlich, dieses Stück aufzuführen. Woraufhin der Anwalt von Gerd Hauptmann sagte, nein, nein, das sei auch gar keine Sozialdemokratie. demokratische Parteischrift, sondern das wäre, wenn man davon ausginge, ja eine Herabwürdigung der Kunst. Gerd Hauptmann ging es darum, Mitleid zu erzeugen. Also er sei eigentlich in der Tradition des bürgerlichen Trauerspiels. Und das ist ganz interessant, dass der Anwalt natürlich so argumentiert, wenngleich das nicht die Intention des Stücks dann ist, sondern die Intention des Anwalts, dass das Stück aufgeführt wird. Aber wenn wir erst einmal uns die Struktur ansehen, dann sehen wir ja 5 Akte. Also klassisches Drama und ja, es wird geweint und wir können auch Mitleid haben mit dem Elend der Weber und doch verschiebt sich ja da so einiges und vielleicht ist der entscheidende Hinweis hier schon der, der von Gerd Hauptmann selbst kommt, der sagte, ich habe die Masse zum Held gemacht, die Masse ist hier der Held, das heißt, wir haben es nicht mehr mit einer heroischen Figur oder zwei oder dreien zu tun, sondern plötzlich tritt die Masse als solche auf die Bühne. Und das ist tatsächlich ein Novum für die Dramengeschichte, aber es ist auch heute noch etwas, was relativ selten vorkommt. Wenn wir an Filme denken, aber auch an Theaterstücke, dann wird uns auffallen, dass die Masse zwar hin und wieder mal präsent ist, aber oft wird es doch an einer Figur durchgängig festgemacht. Und genau das sehen wir hier nicht. Du hast schon angesprochen, 5 Akte, die sind auch miteinander verbunden durch die Verhältnisse und die Örtlichkeit. Aber nicht dadurch, dass wir eine Figur haben, die uns durch diese 5 Akte begleitet.
Eigentlich ist es genau umgekehrt wie beim antiken Drama. Dort ist es ja wie folgt. Dort gibt es auf der einen Seite das Individuum, das handelt, und auf der anderen Seite hat man dann ja den griechischen Chor, der so eine Art Kommentar zum Geschehen abgibt, der das einordnet und quasi dem Publikum Hinweise gibt, wie man das, was dort passiert, verstehen kann. Hier ist es eben andersrum. Hier ist es nicht einfach der Einzelne, der handelt. Ja, es gibt einzelne Weber, die besonders aufrührerische Elemente sind. Aber nur weil sich am Ende eine Masse erhebt, wird daraus eine Bewegung und der Versuch, die Verhältnisse in die eigenen Hände zu nehmen, auch wenn diese Weber nicht so recht wissen, was sie eigentlich machen sollen mit dieser Gewalt. Das heißt, auf der einen Seite haben wir die Masse, die sich erhebt und die der eigentliche Akteur ist und umgekehrt ist es aber so, dass die Einzelnen sprechen und etwas ans Tageslicht fördern. Also wo in der antiken Tragödie der Chor den Kommentar abgibt, ist es hier so, dass die Einzelnen immer wieder die Ideologie des Alltags wiederkäuen. Also die sagen nicht unbedingt kluge Dinge, aber sie sagen oftmals all diese ideologischen Plattheiten und Phrasen, die wir so im Alltag hören. Und dadurch, wie Hauptmann das kontextualisiert, in was für eine Szene, in was für Verhältnisse er darstellt, geht uns auf einmal ein Licht auf über diese Welt, die dort geschildert wird. Und darin liegt dann tatsächlich eine gewisse Ideologiekritik, die wir bei einem Autor, der ja gar kein Sozialist war, nicht unbedingt vermuten würden.
Jetzt werden viele sich fragen, ist das denn heute relevant, im Jahr 2025 über einen Weberaufstand von 1844 zu sprechen? Und dann springen aber einige Sätze an, bei denen man denkt, Moment, das habe ich doch eben noch irgendwo gelesen, beziehungsweise uns allen vertraut ist ja der Top-Ökonom Hans-Werner Sinn, der ja immer wieder sagte, ja, die Unternehmer, die sind ja arm dran, die können ja gar nicht für hohe Löhne einfach diese Leute beschäftigen, das würde sich für die nicht rentieren, deswegen ist es schon gut, wenn der Staat aufstockt und die Unternehmer haben die Möglichkeit eben zu sehr niedrigen Löhnen zu beschäftigen. Das reicht zwar nicht zum Leben, da muss der Staat dann einspringen, aber es ist doch immer noch besser, als würde man gar nicht arbeiten. Jetzt haben wir den schon von dir erwähnten 30er, das ist der Unternehmer, und der sieht jetzt auch, er muss noch mal ein bisschen mehr Lohndruck erhöhen. Wir werden auch noch darüber sprechen, warum das so ist, welche verschiedenen Faktoren da wichtig sind. Aber erst einmal hören wir ihn hier und erleben eigentlich ein Echo zu Hans-Werner Sinn. Da sagt er nämlich dann, umgeben von diesen Webern, die wirklich völlig abgemergelt sind und nicht wissen, wie sie ihre Kinder über die Runden bekommen. Und ein Kind ist auch schon gerade da zusammengeklappt im Saal, weil es einfach keine Kraft mehr hatte. Und dann sagt er, ich kann natürlich keine Almosen austeilen. Dazu bin ich nicht reich genug. Aber ich kann bis zu einem gewissen Grade den Arbeitslosen Gelegenheit geben, wenigstens eine Kleinigkeit zu verdienen. Dass ich dabei ein immenses Risiko habe, ist ja meine Sache. Ich denke halt, wenn sich ein Mensch täglich eine Quarkschnitte erarbeiten kann, so ist das doch immer besser, als wenn er überhaupt hungern muss. Habe ich nicht recht? Ja, das ist genau das Aufstockersystem. Ja. Die Quarktasche können sie sich selbst erarbeiten und beim Rest muss man dann irgendwie gucken, ob es der Staat über Almosen oder sonst was regelt. Aber der Unternehmer kann nicht so viel Lohn zahlen, dass die Menschen davon leben können.
Das war nur der Teaser. Insgesamt sprechen wir 1 Stunde und 15 Minuten lang über Gerhard Hauptmanns Weber. Wir fragen uns, inwiefern wir hier die Religion als Opium des Volkes präsentiert bekommen und ob das eine kluge Religionskritik ist. Es geht darum, dass diese Weber zwar verstehen, dass ein besseres Leben möglich wäre, aber dass sie dummerweise ihre Wut gegen die Maschinen richten, die ihnen das Leben erleichtern könnten, und nicht so sehr gegen die sozialen Verhältnisse. Und außerdem geht es auch um Holzdiebe. Wer das hören möchte, der kann uns hinter der Paywall abonnieren. Die Folge ist bei Patreon, Steady und Apple Podcasts zu hören. Die Links stehen wie immer in der Episodenbeschreibung. Vielen Dank für eure Unterstützung.